Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres libertären Podcasts. Im aktuellen Rückblick auf den Monat Januar erwarten euch wieder einmal feinste Beiträge zu lokalen, regionalen und internationalen Themen, mal ernst, mal satirisch verarbeitet. Dabei geht es um Gentrifizierung in Berlin und Brasilien, um den Widerstand von Refugees und von Leuten, die vom Kohlebergbau betroffen sind und natürlich um die vielen Irrungen der Realpolitik und der Medienlandschaft. Und dazu haben wir noch ein klein wenig Musik dazwischen gepackt. Viel Spaß! Den Einstieg macht ein kleiner Beitrag zur M99-Demo vom 9. Januar.
Dass die Modernisierungen und Luxussanierungen in Berlin immer weiter voranschreiten, bleibt wohl keinem verborgen. Auch linksradikale Freiräume sind immer wieder von Vertreibungsversuchen betroffen. Nun soll der Gemischtwarenladen für Revolutionsbedarf von Hans-Georg HG Lindenau in der Manteuffelstraße 99 weggentrifiziert werden. Dagegen richtete sich eine Demonstration am 9. Januar 2016. Der Kiez-Spaziergang startete am Heinrichplatz und ging über die Manteuffelstraße zum Schlesischen Tor. Während der Demo wurden immer wieder Redebeiträge anderer Projekte vorgelesen. So meldeten sich die Friedel 54 sowie Potze und Drugstore. Ladenbesitzer HG kam auch zu Wort und erklärte seine Position. Er stellte die mehr als schwierige Situation mit seinen verschiedenen Mietverträgen und deren Kündigungen vor. Außerdem wünscht er sich einen runden Tisch mit den Gebrüdern Hellmann, den neuen Besitzern des Hauses sowie der Kreuzberger Bürgermeisterin. Natürlich durfte auch eine Gesangseinlage nicht fehlen.
Menschen, die Freiheit der Gedanken, ihr Leben, die Freiheit, oder viel Geld, viel Geld. Bleibrecht, Bleibrecht.
Der Boot hält der Boot, vom Innenseiter so, genieße Cyprus, Mexiko, Korea, Pakistan, Irak, und See, Palästin,
Boras, no, Boras, no. Partnership, Nicosia, Berlin, between Jews, Christen, Muslim, Berlin, overall, overall.
Und wie zum Hauseigentümer zu allen,
Those collectors have to go. I feel no enemy. I feel respect for your own reality. Between Jews, Christians, Muslims, Indian, Israel, Cyprus, Mexico, Korea, Pakistan, Iraq, and Japan. Overall, in the whole society.
Yeah.
Auch der Küppi-Wagenplatz und die Initiative im Wrangelkiez erzählten von ihren Kämpfen. Schön zu sehen war, dass sich während der Demonstration immer mehr NachbarInnen dem Zug anschlossen, sodass am Ende ungefähr 1400 Menschen gegen Zwangsräumungen und für HG und den M99 demonstrierten.
So, wir sind jetzt wieder hier mit zwei Aktiven der Weiße Kiez-Ini. Ihr habt am 23. Januar eine Demo organisiert im Tempelhofer Feld zu den Refugees. Und wir haben ja auch schon ausführlich darüber berichtet mit einem Interview. Jetzt wollten wir natürlich wissen, wie es gelaufen ist. Wie war die Demo und was sonst bisher an weiteren Entwicklungen gab. Aber fangen wir doch mal mit der Demo an. Was war der neue Eindruck und wie war das?
Ja, aus unserer Sicht ist die Demo ganz gut gelaufen. Und auch viele von den Leuten, die zu uns ins Café kommen und das mit uns organisiert haben, auch. An dem Tag selber hat es eigentlich ziemlich stark geschneit den ganzen Vormittag, so dass richtig dick Schnee gelegen war, auch auf dem Tempelhofer Feld. Aber trotzdem sind dann ungefähr 400 bis 500 Leute gekommen und wir sind zusammen um die Hangars gezogen. Unsere Lautsprecheranlage war leider ein bisschen klein, dass nicht alle die Redebeiträge mitbekommen konnten. Aber ja, das Problem war einfach, dass man mit Auto Schwierigkeiten hat, aufs Feld zu kommen. Aber so schlimm war es am Ende auch nicht, denn die Leute, die vom Lagerregime selbst am meisten betroffen sind, die sind eigentlich alle so in den ersten Reihen gelaufen und die hatten dann auch die Möglichkeit, sich nach außen zu äußern, also ihre Forderungen an die Öffentlichkeit zu tragen.
Na, aus Sicht der Selbstorganisation war das für uns ein voller Erfolg. Also die Teilnehmerinnenzahl war natürlich super. Es war aber auch super, dass die Geflüchteten selber auch aus den Hangars ganz vorne mitgelaufen sind. Sie haben sich eigene Slogans überlegt, sie haben selber dafür gesorgt, dass irgendwie also Ordnerinnenaufgaben übernommen, dass die Transpis vorne zu sehen sind und hatten gute Slogans sich ausgedacht, selbstständig. Und irgendwie, also das hat sich dann von selbst entwickelt und dadurch war es eine lebendige Stimmung gewesen.
Wie wurde denn die Demo aufgenommen? Ich meine, ihr habt jetzt ein bisschen beschrieben, wie das auch mit den Refugees selber war. War auch Presse vor Ort? Ging das irgendwie in den Medien rum? Habt ihr da irgendwas mitbekommen?
Es gab zwei Zeitungsartikel und einmal holländisches Fernsehen, was dort war. Und die Zeitungsartikel selber, die eine hat es komplett entpolitisiert, wurde ein Interview abgedruckt, was die Personen nie gegeben hatten und wurde dann einfach komplett auf Begriffe wie Integration beschränkt. Und es ging irgendwie der INI darum, die Leute zu integrieren. Und nicht so erfolgreich, wenigstens kam es drin vor, also das sieht man nochmal etwas. Und Neues Deutschland hatte davon berichtet, aber dann mehr aus der Sicht der 100% Tempelhof. Initiative heraus, also weil das halt sozusagen das Hauptaugenmerk lag ja auch auf dem Gesetz bei den Medien. Ja, und holländisch haben wir leider nicht verstanden, sonst schien es auch interessant zu sein.
Ein paar Tage vorher gab es so eine Bürgerinnenversammlung im Flughafengebäude, wo der Senat so über die Pläne informiert hat und so eine Scheindiskussion abgehalten hat. Und da war die Initiative 100% Tempelhofer Feld eben auch sehr präsent. Ein paar Leute von uns haben dort auch Flyer verteilt vor der Halle. Und das hat auch dazu geführt, dass das irgendwie so miteinander verbunden wurde. Also ich finde es ein bisschen schade, die beiden Artikel, einmal in Neues Deutschland und im Morgenpost war das, glaube ich, dass sich die Initiative 100% Tempelhofer Feld ist eben auch sehr medienorientiert und sehr, sehr sichtbar mit ihren Transparenten. Aber dass sich die Journalistinnen überhaupt nicht die Mühe gemacht haben, mal unsere Forderungen durchzulesen. Wir haben auf unserem Blogspot ja alles veröffentlicht. Das war eigentlich schon ganz schlechter Journalismus, muss man so zu sagen.
Ihr habt aber schon angesprochen, natürlich das Gesetz hat unmittelbare Auswirkungen auch auf die Leute im Lager. Was wurde denn da genau beschlossen und was wird dann mögliche weitere Schritte dann jetzt sein?
Also es wurde jetzt beschlossen, dass das Tempelhofer Feldgesetz gekippt wird für angeblich erstmal 3 Jahre. Und es sollen jetzt neue Hallen vor den Hangars entstehen auf der betonierten Fläche. Aber das geht so ein bisschen ins Feldgebiet rein. Ich glaube insgesamt 5 Hallen, je 700 Leute sollen da rein. Das heißt, insgesamt werden dann 7.000 Leute dort untergebracht.
Also es ist ein Slum, ne? Das hat der Georg Klaassen vom Flüchtlingsrat auch gesagt. Und das ist das erste Mal, dass Berlin irgendwie ganz wirklich sowas plant, einfach von vornherein. Und das hat es hier nicht gegeben. Und ich glaube halt immer noch daran, dass sie es nach einem Jahr einreißen werden und dann sofort Luxusbauten hinbauen, weil sie sagen, das ist ja menschlich doch nicht tragbar. Oder die Deals mit der Türkei laufen auf einmal so gut, dass die Menschen gar nicht mehr rüberschaffen, was ja auch alles passieren kann. Aber so mit dem Bewusstsein an Slum da, das zu konzipieren schon von Anfang an, ist halt schon Wahnsinn.
Es könnte auch so eine Art Abschiebelager werden, dass die Leute, die eigentlich jetzt durch das neue Asylpaket eigentlich dann sowieso schon denen keine Chance gegeben wird, eigentlich hier zu bleiben. Es wurde nämlich auch beschlossen, dass da so eine Registrierungsstelle direkt reinkommt. Na, also dass das, also mir kommt so vor, als würde dieses Lager schon auf Dauer angelegt werden und dass man die Leute registriert und dann auch eventuell schnell zurückschickt.
Habt ihr von den Refugees selber eine Reaktion auch auf diese Gesetzesveränderung jetzt mitbekommen? Gibt es da vielleicht Pläne für weitere Proteste?
Die Geflüchteten selber haben ja auch nochmal eine Demo veranstaltet vom Lageso, kurz nach der Demo, was eigentlich auch schön war mit 100 Menschen. Und denen ging es mehr um die Security-Gewalt und die Willkür der Securities dort. Wir reden mit denen auch über die Gesetzesverschärfung. Und gerade die afghanischen Geflüchteten machen sich sehr viel Sorgen, also Gesetzesveränderung. Und mit dem Tempelhofer Feld ist es teilweise für sie nicht ganz durchsichtig, was da eigentlich wirklich passiert. Weil ich meine, das sind so Stadtbebauungspläne, die uns natürlich was in unserer Welt Realität sind. Und mit den Zahlen können sie aber umgehen. Ne? Also sie wissen, okay, 7000 Menschen ist zu viel. Das ist ihnen einfach ganz klar. 2500 Menschen ist ihnen auch zu viel. Und es gibt da so einige Überschneidungen. Teilweise orientiert sich deren Protest aber auch mehr an der Lagerhaltung, Securities, die Willkür. Und so, das ist das Hauptaugenmerk.
Vielleicht kann ich noch kurz was zu den Vorbereitungen zur Demo sagen. Also wir hatten ja auch ein Vorbereitungstreffen zusammen mit Leuten aus den Lagern gemacht. Die haben sich dann dafür ausgesprochen, dass wir hier auf den Transpis Parolen auf Deutsch zeigen sollen. Wir hatten dann, glaube ich, kein Profit mit Geflüchteten, weg mit den Lagern, Wohnungen für alle auf ein Transparent stehen. Und diese Forderung zum Beispiel haben die Leute dann auch übernommen und dann skandiert Wohnungen für alle. Das war natürlich sehr gut, dass in der Demo dann neue Slogans entwickelt wurden. Zum Beispiel andere, an die ich mich jetzt erinnern kann, waren wie Won't Live in Hangars und Scheiß Lager zum Beispiel. Und es wurden auch ein paar Schilder gemacht und da ging es den Leuten eben darum, einmal um was gegen das gegen Dublin-Abschiebungen zu machen und auch gegen das Nehmen von Fingerabdrücken. Das war ihnen auch wichtig.
Und also dieses politische Bewusstsein kommt bei den Geflüchteten auch. Also auch ein anderes politisches Bewusstsein natürlich an anderen Punkten. Aber das sind auch unsere Forderungen. Also wir gehen ja noch weiter und sagen keine Grenzen, eine komplette Abschaffung der Lager. Und langsam verstehen sie auch unseren Standpunkt. Und wir verstehen ihren Standpunkt auch noch viel besser.
Und demnächst werden wir uns auch noch an einer Demo gegen das Asylpaket 2 beteiligen. Da wollen wir dann auch eben die Security-Gewalt thematisieren. Und ja, und ansonsten hoffen wir jetzt natürlich auch auf den Frühling, dass es wärmer wird, dass mehr Leute aus den Häusern rauskommen, dass wir alle zusammen was machen gegen das Lagersystem und die rassistische Politik und dass auch eine sichtbare Bewegung entsteht, die dem was entgegensetzen kann.
Mehr Informationen findet ihr auf dem Blog der Initiative unter weisekiezinni-blogsport.de. Um eine widerständige Praxis ging es auch dem US-amerikanischen Syndikalisten und Liedermacher Joe Hill, über den wir in vergangenen Sendungen bereits berichtet hatten, weil letztes Jahr sein 100. Todestag war. Im Rahmen eines Benefizkonzerts mit seinen Liedern entstand die folgende Aufnahme, die uns der Berliner Liedermacher Paul Geigerzähler zur Verfügung gestellt hat.
Ein Typ stand mit dem Rücken an der Wand. Er tat nicht nur, als ob er suchte wirklich ein. Wo er fragte, sagte man ihm auf den Kopf. Auf dem Bild, er trat ein, denn sein Magen knurrt wild. Dort
stieß er Gott mit leerem Mund, vom Gebet die Knie wund. Vor dem Abendmahl tat der Pfaffe und er sagte, Landstreicher und Vagabunden, Arbeitsschwein ist abgefasst wie du. Hörst du hier nochmal gefasst, ist deine nächste Last ein Tast. Gelang im Zug, das weite Ring von hin.
An der nächsten Straßenecke stand ein Bulle zu dem Zweck, zu erfahren, was er hier verloren hätte. Er nahm ihn gewahrsam, dort gab's Essen, wenn noch sparsam. Nach drei Tagen löste man ihn von der Kette und sagte,
Landstreicher und Vagabunden, Arbeitsscheu ist angefasst wie du. Wirst du hier nochmal gefasst, ist deine nächste Last ein Tast. Sie leide, sucht das weite Weg von hier.
Moment, als seine Lebenszeit verging, ein Platz im Himmel schien ihm sicher vorbestimmt. Doch an der Himmelspforte fand St. Petrus manche Worte, die in der frohen Botschaft nicht enthalten sind.
Anlaufstelle blieb ihm nur die Fahrt zur Hölle. Am Bahnsteig stand ein schwarzer Güterzug. Der Heizer hieß Joe Hill, der Lokführer Big Bill. Die rote Fahne flatterte am Bug. Sie sangen Landstreicher und Vagabunden, Tramps und Bagger und Stil. Komm, steig ein, hier bist du richtig, deine Mitgliedschaft ist.
Im Hambacher Forst geht's ja ziemlich rund, jetzt zum Ende der Rodungssaison. Aber nicht nur im Rheinland gibt es Widerstand gegen Braunkohle. Wir haben uns deswegen mal in Berlin umgeschaut und mit der lokalen Ende-Gelände-Gruppe gesprochen.
Ende-Gelände war ja der Name von so einer Massenaktion letztes Jahr im August im Rheinland. Da sind ja ziemlich viele Leute in den Tagebau Garzweiler gekommen. Ich erinnere mich an so ein Video, wo Leute unter einer Brücke so Polizeilinien wegdrücken und ganz viele Menschen in weißen Anzügen in so einer Wüstenlandschaft unterwegs sind. Eure Gruppe, deine Gruppe, heißt ja auch Ende Gelände. Wie kommt denn jetzt dieses Ding aus dem Rheinland nach Berlin?
Also Ende Gelände war ja zunächst sozusagen der Name, genau wie du gesagt hast, von dieser Massenaktion im Rheinland, wo 1500 Leute in diese Braunkohlegrube gegangen sind. Du hast eben den Grünfinger angesprochen, der ja auch die Polizeiketten durchgedrückt hat. Und dagegen den Kohleabbau protestiert hat und für den sofortigen Kohleausstieg eingetreten ist. Nach Berlin kommt der Prozess jetzt. Eigentlich sozusagen hat der Prozess angefangen mit der letzten Aktion, dass sich eigentlich der Prozess erstmal aus dem lokalen Widerstand in der Lausitz, wo es ja ein großes Kohleabbaugebiet gibt, und im Rheinland, das erste Mal sozusagen aus dieser regionalen Ebene in einen bundesweiten Prozess zusammengefunden hat und damit sozusagen auch das Thema bundesweit auf eine bundesweite Ebene gehoben hat. Und Berlin sozusagen ist jetzt der Ableger wieder dieses Bündnisses. Also eigentlich sozusagen ist es ein bundesweiter Prozess, der stark auch letztes Jahr dafür gesorgt hat. Also wenn man heute guckt, ist ja praktisch Kohle in der Klimapolitik schon das Klimathema Nummer eins. Und Ende Gelände hatte in diesem Prozess natürlich, in diesem politischen Prozess natürlich einen Anteil. Und der Berliner Ableger dieser Gruppe ist jetzt eigentlich wieder eine regionale Gruppe, die sich hier trifft, um für Ende Gelände zu mobilisieren, das jetzt nächstes Jahr, also dieses Jahr im Mai in der Lausitz stattfindet.
Wie ist denn eigentlich die Situation in der Lausitz überhaupt? Also man hört ja immer mal so, dass Vattenfall jetzt die Tagebaue verkauft, aber dann irgendwie doch, dass dann doch weiter abgebaut wird. Was ist denn da jetzt überhaupt los?
Genau, also die Grundsituation ist, dass Vattenfall, der schwedische Energiekonzern, die Braunkohlesparte verkaufen möchte, weil es ist in Schweden sozusagen eine rot-grüne Regierung, da ist Braunkohle auch nicht mehr so en vogue, könnte man sagen. Und die möchten gerne ihr Braunkohlegeschäft verkaufen. Da gibt es jetzt mehrere, es gibt einen Bieterprozess, der läuft schon seit letztem Jahr und soll Ende dieses Jahres irgendwann abgeschlossen werden, in dem im Moment ein deutscher Bieter noch ist, die STEAG aus dem Rheinland, drei tschechische und ein polnischer. Ganz am Anfang dieses Bieterprozesses hatte der schwedische Ableger von Greenpeace mal ein Angebot gemacht, dass sie eine Stiftung gründen würden und wenn sie 2 Milliarden Euro dafür bekommen, dieses Braunkohlegeschäft abwickeln würden. Das hat Vattenfall aber ausgeschlagen. Also sozusagen die Situation vor Ort ist, die Braunkohlesparte soll verkauft werden und natürlich haben die Unternehmen, die da investieren wollen, also möchten da weiter Kohle fördern und zwar auf viele Jahre, eher Jahrzehnte. Und Profit sozusagen aus der Natur schlagen und aus den Ressourcen, die da im Boden liegen. Aber die Rahmenbedingungen sind so ein bisschen, dass Vattenfall da gerne 2 bis 4 Milliarden Euro für haben möchte. Sozusagen in dem politischen Kontext aber, dass Kohleenergie abgewickelt werden soll, es jetzt auch tschechische Analysten zum Beispiel gibt, die sagen, das ist eigentlich noch so 200 bis 300 Millionen Euro wert. Aus diesem Bieterprozess weiß man ziemlich wenig, der ist nicht öffentlich. Was man weiß, ist, dass es jetzt eine erste Angebotsrunde gab und da auf jeden Fall nicht so viel geboten wurde, wie Vattenfall sich das vorgestellt hat. Und ich glaube, das ist sozusagen der Kontext. Und das ist der Kontext, in den wir jetzt mit unserer Aktion intervenieren und sagen, wir sind hier ein weiteres Investitionsrisiko. Wenn ihr hierher kommt in die Lausitz, dann müsst ihr mit dem Widerstand der Bevölkerung hier rechnen. Und dann müsst ihr sozusagen mit dem Widerstand auch von Leuten rechnen, die Klimawandel ernst nehmen. Das ist den Leuten inzwischen, den Investoren, glaube ich, auch ein bisschen bewusst. Also es gibt inzwischen Stimmen auch, die sagen, oder diese Investoren, die sagen, sie wollen politische Zusagen haben, wie lange sie nach Braunkohle fördern können. Das ist eine Frage, die bis jetzt offen ist.
Im Rheinland, aber auch in der Lausitz, gibt es ja immer wieder auch Dörfer und Städte, die vom Braunkohleabbau bedroht sind. Gibt es da aktuell in der Lausitz irgendwelche Dörfer, wo das gerade ganz akut ist?
Das ist ein Teil, der die Lausitz tatsächlich vom Rheinland unterscheidet, dass in der Lausitz noch aktuell Dörfer abgebaggert werden sollen. Das sind Jenschwalde, Welzow, noch ein weiteres. Jenschwalde und Welzow auf jeden Fall. Das sind ungefähr 3200 Leute, die im Moment betroffen sind von dieser Abbaggerung. Also sozusagen, es hat wirklich Konsequenzen für die Leute. Und ich habe das im Rheinland gemacht, wahnsinnig beeindruckend, wenn man in diese Dörfer geht, also sogenannte Geisterdörfer, wo die Leute praktisch ja mehr oder weniger gezwungen wurden, wegzuziehen. Und das sind wunderschöne Dörfer, total viel Kulturerbe auch noch. Und die werden halt einfach abgebaggert für Profite. Das ist, also ist absurd.
Welche Aktionen gab es denn dazu schon von eurer Seite? Also ich habe irgendwas von einer Gleisblockade mitbekommen.
Also Aktionen, die es jetzt gab, sind natürlich die große Ende-Gelände-Aktion im letzten Jahr. Dann gab es jetzt im Rahmen der internationalen Klimaverhandlungen im Dezember, gab es aus dem Ende-Gelände-Bündnis deutschlandweit Aktionen. Da gab es eine im Rheinland, da wurde ein Kraftwerk blockiert. Dann gab es im mitteldeutschen Revier eine Intervention in dem Kohlerevier und dann gab es auch noch Aktionen in der Lausitz, in denen auch Bagger besetzt wurden und Förderbrücken in der Lausitz. Und jetzt bereiten wir uns halt auf die große Aktion im Mai vor.
Du hast ja jetzt schon so ein bisschen was von einer Aktion gesagt, die im Mai vielleicht stattfinden soll. Welche Erfahrungen habt ihr eigentlich jetzt, also mit den Aktionen, die ihr bis jetzt gemacht habt, gesammelt und was wollt ihr mitnehmen für die Aktion, die ihr vielleicht plant? Im Mai.
Wie du gesagt hast, gehen wir im Mai in die Lausitz und machen da unsere Großaktion, die nächste große Kampagne, nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher über Pfingsten vom 13. bis zum 15. Mai. Aus der letzten Aktion nehmen wir diese wahnsinnige Ermächtigungserfahrung mit, dass wir uns nicht dem beugen müssen, dass es Kohle und diese natürlichen Ressourcen da als Privateigentum von Konzernen verkauft werden und abgebaut werden können und die Erde ausgebeutet wird, sondern dass wir hingehen können als sozusagen the people und sagen können, wir stellen uns diesem Raubbau oder wir stellen uns dieser Abbaggerung entgegen und dieser Klimaverschmutzung. Und genauso werden wir das wieder in der Lausitz machen. Wir werden da wieder hingehen, wir werden wieder eine Massenaktion machen. Das ist noch nicht exakt, es ist noch nicht ganz klar, wie die aussehen wird. Aber wir werden auf jeden Fall mit 1500 bis 2000 Leuten in die Grube gehen. Und wir werden da den Kohleabbau stören für so lange, wie wir können. Und wir kommen wieder danach. Das kann man vielleicht im Kontext auch nochmal sagen, dass die nächsten Aktionen sind nicht nur auf die Lausitz fokussiert, sondern genau, was ich am Anfang gesagt habe, dieser bundesweite Prozess und dass wir es geschafft haben, dieses Kohlethema auf so eine bundesweite Ebene zu heben, das werden wir auch weiter fortführen. Wir werden jedes Jahr in beiden Kohlerevieren in der Lausitz und im Rheinland präsent sein. Und es gibt auch im Rheinland im Sommer nochmal ein Klimacamp und es gibt wieder eine Summer School, also eine Degrowth Summer School. Und wahrscheinlich wird es dann auch nochmal so eine Art Aktionslabor geben, in dem wir dann sozusagen gucken, was für Aktionen 2017 im Rheinland in sozusagen großem Stil passieren können. Vielleicht noch als letzter Punkt dazu ist natürlich, Ende Gelände ist ein sehr dynamischer und sehr großer Player sozusagen in diesem Kohlewiderstand, aber es ist trotzdem, Ende Gelände ist ein Player und es gibt auch ganz viele kleinere Gruppen, die sozusagen, es ist eine sehr dynamische Bewegung, in der auch viele kleinere Gruppen viele Aktionen machen.
Ich würde mal ein bisschen umschwenken zu einem anderen Thema. In Berlin liest man immer wieder, dass ihr so öffentliche Pläne und Treffen macht. Das ist ja ziemlich ungewöhnlich für eine Politgruppe. In meiner Erfahrung läuft immer alles so viel clandestiner ab und gerade so Aktionen, wo dann doch das Repressionsrisiko vielleicht ein bisschen höher ist. Warum habt ihr euch denn dafür entschieden, das so öffentlich zu machen? Welche Erfahrung habt ihr bis jetzt damit? Habt ihr nicht Angst, dass irgendwelche Spitzel sich bei euch einschleusen? Wenn man so an Mark Kennedy denkt, der ist ja auch in die Umweltbewegung gegangen. Simon Frommer in Heidelberg auch.
Was, glaube ich, wichtig ist in dem Prozess zu sehen, ist, dass das ein total offener Prozess ist. Und das verstehen wir, also wir verstehen uns auch selber als offene Bewegung. Und erstmal ist total toll, dass sich so viele Menschen uns immer wieder anschließen wollen. Also zu diesem Berliner Treffen kommen jede Woche neue Leute. Und das ist erstmal für uns total schön zu sehen, dass es so viele Menschen gibt, die sich für Klimawandel einsetzen wollen und die sich auch konkret gegen Kohleverstromung einsetzen wollen. Tatsächlich ist auch unsere Erfahrung aus dem letzten Jahr, ja, in dem das ja auch schon so gelaufen ist, dass es keine negativen Erfahrungen gab. Zusätzlich dazu, dass wir auch sozusagen, wir sind ein politischer Prozess und wir wollen in diesen politischen Diskurs intervenieren. Und irgendwie unsere Erfahrung war, glaube ich, eher mit clandestinen Aktionen, dass die auch zur Isolation führen können, ganz stark in sozusagen politischen Bewegungen. Und wir wollen halt eine breite Klimabewegung und wir wollen, dass es ein offener Prozess ist und dass Leute sich einbringen können und dazukommen können. Man könnte ja auch sagen, wir haben kein Anrecht auf dieses Thema oder so, sondern wir wollen, dass das möglichst breiter und möglichst dynamischer und möglichst bunter Widerstand ist. Und den erreichen wir, glaube ich, wenn wir möglichst viele mehr verschiedene Menschen einbringen. Zusätzlich kann man ja auch sagen, dass in diesem Prozess sowieso fast alles öffentlich ist. Also wir machen eine Großaktion, eine Massenaktion zivilen Ungehorsams, die wir öffentlich ankündigen. Spitzel könnten da jetzt nicht so wahnsinnig viel mehr rausfinden. Und bestimmte Teile bleiben ja auch sehr lange nicht öffentlich, bei denen sozusagen sehr wichtig ist, dass sie ein kleines Team bleiben.
So, schon die letzte Frage. Wenn ich jetzt selber Lust bekommen habe, was zu machen, wie kann ich euch denn erreichen oder mitmachen oder meine Ideen einbringen?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das freut mich dann natürlich erstmal wahnsinnig. Dann gibt es einmal diesen bundesweiten Prozess, der das gesamte Ende Gelände organisiert. Der trifft sich das nächste Mal am 12. bis 14. Februar in Berlin. Da kann man total gut dazustoßen. Es gibt verschiedene AGs, die sich um Presse und die sich um Mobilisierung und die sich um Antirepression und die Aktion kümmern. Und noch viele weitere. Und denen kann man sich bei dem Treffen super gut anschließen, wenn man Lust hat, mitzuorganisieren. Ansonsten gibt es diese Berliner Mobi-Treffen. Von denen findet das nächste am 10. Februar statt. Da kann man auch gerne vorbeikommen und sich nochmal Infos holen oder in diesen Berliner Mobi-Prozess einsteigen. Und sonst, wenn man nicht so viel Orga hat, Lust zu machen, dann kann man einfach zur Aktion kommen. Am 13. bis 15. Mai oder schon in der Woche vorher, irgendwie ab Montag oder Dienstag zum Klimacamp und da auch schon viel nochmal über Klima hören und dann am Ende mit vielen spannenden Leuten zusammen die Aktion machen. Außerdem werden wir auch von dem Berliner Bündnis aus werden wieder Aktionstrainings anbieten. Die werden Ende April, Anfang Mai stattfinden und dann kann man da auch nochmal Aktionstrainings machen und wir werden auch nochmal so einen Bezugsgruppenfindungsprozess organisieren. Für alle Leute, die Lust haben, jetzt aber noch nicht genau wissen, mit wem. Ja, und dann freuen wir uns, wenn wir richtig viele sind.
Seit dem 8. Januar dieses Jahres erlebte São Paulo, eine der größten Städte Brasiliens, eine neue Protestwelle. Die Passe-Livre-Bewegung mobilisierte 3 Wochen lang und brachte bis zu 12.000 Personen 2-mal die Woche auf die Straße, um gegen die Erhöhung der Busticketpreise zu demonstrieren, trotz extremer Repression. Wir stellen euch die Bewegung in einem kurzen Beitrag vor.
São Paulo, Brasilien. Seit dem 8. Januar mobilisiert die Passe Libre-Bewegung gegen die neueste Erhöhung der Busticketpreise. Teils mit Großdemonstrationen, teils mit direkten Aktionen von Kleingruppen. Doch was ist denn diese Passe Libre-Bewegung überhaupt? Wir sprachen mit einer Person in São Paulo.
Die Passe Libre-Bewegung ist eine soziale Bewegung in Brasilien, die für den kostenfreien Zugang zu den öffentlichen Verkehrsmitteln kämpft und auch für ein System öffentlicher Verkehrsmittel, das im Besitz der ArbeiterInnen und NutzerInnen des Systems ist. Wir haben gemeinsame Prinzipien und diese sind, dass die Bewegung autonom und horizontal ist und für den kostenlosen Zugang zu den öffentlichen Verkehrsmitteln kämpft.
Die Bewegung, die seit mehr als 10 Jahren besteht, hat dabei in ihrer Geschichte einige Erfolge erzielt. Zuletzt 2013, als die Buspreise nach massiven Protesten im ganzen Land gesenkt wurden. Doch die staatliche Repression ist nicht weniger intensiv und sie nimmt seit 2013 zu.
It got hard and it got more efficient. Die Repression wurde stärker und effizienter auf verschiedene Weisen. Zuerst wurde die Repression rechtlich. Zuvor hatten uns die Cops einfach nur verprügelt. Und jetzt fingen sie an, Leute zu verhaften und sie auch vor Gericht zu stellen. Außerdem entwickelten sie ihre eigenen Kontrolltechniken. 2013 war es so, dass bei jedem Angriff auf eine Demo sich diese aufgeteilt und ausgebreitet hat. Die Leute hatten dann überall in der Stadt mit weiteren kleinen Protesten weitergemacht, mit Barrikaden und viel Widerstand. Jetzt ist es so, dass die Polizei die Proteste von Anfang an kesselt. Damit halten sie die Demo zusammen und wenn sie angreifen, machen sie das in einem sehr großen Gebiet. Sie hören nicht auf, Granaten zu werfen und die Leute mehr und mehr zurückzudrängen. Und dann ist es sehr schwer, sich neu zu organisieren. Das ist es, was sich verändert hat.
Die Repression auf der Straße unterscheidet sich dabei stark von dem, was Menschen in der BRD erleben kann. Auf Großdemonstrationen setzt die Polizei neben Rauchgranaten, Tränengas, Pfefferspray und Knüppeln auch massiv Gummigeschosse ein, sowie sogenannte Impact-Granaten, eine mit Gummigeschossen gefüllte Splittergranate, die schwere Verletzungen herbeiführen kann. Aber auch scharfe Munition kam schon zum Einsatz. Für die Repression auf Rechtswegen hat die Bewegung eine Solidaritätsstruktur, die sich um Gefangene kümmert.
Ja, wir kümmern uns um alle Fälle von Leuten, die auf unseren Demos verhaftet wurden. Wir haben ein paar Anwältinnen, die selber Teil der Bewegung sind, die das machen, weil sie an die Sache glauben. Wenn es nicht zu viele Leute sind, können wir uns um alle kümmern. Wenn es dann aber zu viele sind, versuchen wir mit dem Pflichtverteidiger in Kontakt zu kommen und die schwerwiegendsten Fälle genau zu verfolgen. Meistens sind das Fälle, die arme People of Color betreffen. Denn sie sind diejenigen, die im Knast bleiben. Also sind sie auch diejenigen, um die sich unsere Anwältinnen kümmern.
Trotz allem mobilisiert die Passe Libre-Bewegung immer wieder Tausende von Leute, die der Gewalt entschlossen trotzen. Doch warum zieht das Thema öffentliche Verkehrsmittel so viele Leute?
Transport oder das Bewegen um und durch die Stadt ist sehr eng mit dem Recht verknüpft, die Stadt zu nutzen. Was also hier passiert, ist, dass die ArbeiterInnen, die Leute, die die Stadt errichten, sie nicht selber nutzen können. Die ärmsten Leute leben an den Rändern der Stadt und sie können den Bus nur bezahlen, um zur Arbeit und zurück nach Hause zu kommen. Die Realität eines armen brasilianischen Arbeiters sieht so aus, dass er um 4 Uhr morgens aufsteht, sein Haus eine halbe Stunde später verlässt und dann 2 bis 3 Stunden im öffentlichen Verkehrssystem verbringt, um zu seiner Arbeit zu kommen. Dann arbeitet er den ganzen Tag und kommt um 12 oder um 1 in der Nacht nach Hause. Und dann beginnt der Ablauf von vorne.
Tatsächlich sind 3, wenn nicht 4 Stunden Pendelzeit zum Arbeitsplatz für eine Riesenmetropole nicht unüblich. Durch weitere Gentrifizierungsprozesse werden auch in Brasilien die Leute mit geringerem Einkommen immer weiter aus den Städten gedrängt. Am Rande sei erwähnt, dass gerade in São Paulo in diesem Zuge auch von einer Berlinifizierung gesprochen wird. Großes Thema der letzten Monate war zum Beispiel, dass Fahrradwege in der ganzen Innenstadt angelegt werden sollen. Klingt erstmal nett, besonders im Hinblick auf die von Autos überfüllte Stadt. Aber wenn einem klar ist, dass währenddessen fast massenweise Schulen geschlossen worden wären, hätten die jeweiligen Schüler sie nicht monatelang besetzt? Oder eben, dass der Großteil der Leute, die eine Riesenstadt wie Sao Paulo überhaupt möglich machen, praktisch keinen Zugriff auf sie haben, dann wird deutlich, dass die Fahrradweg-Initiative Teil der Gentrifizierung ist. Es geht um das Anziehen von Investitionen, reichen Konsumentinnen und Arbeitskräften. Die Leute, die die Stadt putzen, die Waren transportieren und verkaufen, die schicken Lofts bauen und die Gebäude sanieren, sollen nur zu diesem Zweck in der Stadt verweilen. Die Passe Libre-Bewegung ist gerade erfolgreich darin, diese Realität offenzulegen und kann daher immer wieder große Mengen von Leuten auf die Straße bringen. Für diese große Reichweite ist aber wahrscheinlich neben der Arbeit an der Basis, in Schulen und Nachbarschaften auch die tägliche Praxis des Nichtbezahlens verantwortlich. Pula a Catraca heißt das Motto und bedeutet übersetzt, spring über das Drehkreuz. Denn in Brasilien hat jeder Bus eine Barriere mit Drehkreuz, durch die Mensch erst nach Bezahlen passieren kann. Genauso in Metrostationen und Bahnhöfen. Über das Drehkreuz zu springen oder sich so geschickt anzustellen, dass nur einmal für mehrere Personen bezahlt werden muss, das sind Formen der täglichen direkten Aktion, für die Passe Libre genauso steht wie für die militanten Großdemonstrationen und brennenden Barrikaden.
Das vollständige Interview in deutscher Sprache findet ihr in Kürze auf unserem Blog. Für weitere Informationen zur Passe Livre Bewegung könnt ihr im Internet unter saopaulo.mpl.org.br vorbeischauen. Den Link findet ihr natürlich auch auf unserem Blog aradio.blogsport.de.
Quer.
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 Queer.
Queer.
Quer.
Quer gelesen.
And now for something completely different.
Nachrichten mal anders gelesen.
Die CDU lernt Internet. Mainz. Der CDU-Parteivorstand hat sich in Mainz auf seiner Klausurtagung zur Nutzung des Internets weitergebildet. In einem mehrstündigen Workshop erklärten verschiedene Experten diverse Anwendungen des Netzes, wie zum Beispiel E-Mail, den Verkaufsdienst eBay, Videoumwandlung und File-Sharing. Auch Probleme wurden nicht verschwiegen. So sind zur flüssigen Wiedergabe von Filmen und den Teilen von Dateien über das Internet eine gute Anbindung an das Netz notwendig. Der Parteivorstand zog aus dem eben Gelernten schnell Konsequenzen. So soll das Breitbandnetz ausgebaut werden, um allen BürgerInnen guten Zugang zu Bild und Ton zu ermöglichen. Aus Angst vor Datenmangel sollen außerdem Bits und Bytes auf Vorrat gekauft und eingelagert werden. Mit der Verwaltung dieser Vorratsdaten sollen Polizei und Verfassungsschutz betraut werden. Dabei handle es sich nach Aussage des Parteivorstandes nicht um Sicherheitspolitik, sondern lediglich um simple Verwaltungsarbeit. Schlag gegen organisiertes Verbrechen. London. In London wurde ein als Zivilist getarnter Polizist durch die Bilder von Überwachungskameras enttarnt. Wie gut sich PolizistInnen mittlerweile tarnen können, beweist, dass selbst erfahrene ErmittlerInnen 20 Minuten brauchten, um den um die Häuser streifenden Mann als Zivilpolizisten zu identifizieren. Der Beschuldigte, der sich als Zivilpolizist bei der Bekämpfung von Einbrüchen ausgab, ist Mitglied der weltweit organisierten Gruppe Policia, die global immer wieder durch Gewaltdelikte an politischen GegnerInnen auffällt. Oranienburg als Staat anerkannt. Oranienburg. Dem Oranienburger Bürgermeister Hansi Läseke wurde eine hohe Ehre zuteil. Für seine Verdienste um das oranienburgische-niederländische Verhältnis wurde der Politiker vom niederländischen König Willem Alexander zum Ritter im Orden Oranien-Nassau geschlagen. Damit wird Oranienburg gleichzeitig als europäischer Kleinstaat anerkannt. Die Beitrittsverhandlungen zur Europäischen Union und zum Schengen-Raum werden für April erwartet. Die räumliche Nähe zur europäischen Metropole Berlin werden sich dabei sicher als hilfreich erweisen. Henkel als antideutsch geoutet. Berlin. Die Berliner Zeitungen Bild und BZ haben mit Hilfe WissenschaftlerInnen des Instituts für Verfassungsschutz eine große linksextreme Verschwörung aufgedeckt. In einer kürzlich veröffentlichten Studie wird berichtet, dass 90% aller Berliner Linksautonomen noch bei ihren Eltern leben. Die Statistik beruht auf der repräsentativen Befragung von 873 Linksautonomen, vor denen sich 65 über ihre Wohnsituation äußerten. Damit wird aufgedeckt, dass Häuser wie die Köpi, Triga 94 oder andere bekannte Wohnprojekte in Wirklichkeit gar nicht existieren, sondern der Berliner Bevölkerung nur vom Innensenator Henkel vorgegaukelt werden. Einer der Redaktion bekannten, aber nicht namentlich genannten Quelle zufolge, hatte antideutsche Politiker den Plan, den Rechtsruck in Deutschland zu verschärfen und einen neuen Krieg auszulösen, in dem Deutschland endgültig dem Erdboden gleichgemacht wird. Vergewaltigung nur in der Ehe erlaubt. München. Der CSU-Parteivorsitzende Horst Seehofer hat Vergewaltigungen ohne Gottes Segen und standesamtliche Trauung verurteilt. Der 67-Jährige ließ verlauten: Vergewaltigung ohne Trauschein dulden wir hier nicht. Wem das nicht passt, der kann gehen. Für Gewalt in der Ehe tritt Seehofer schon seit 1997 ein, als er gegen das Vergewaltigungsverbot in der Ehe stimmte.
In unserem nächsten Beitrag werden wir Grenzen überschreiten. Das ist bedauerlich, doch leider kommen wir nicht umhin. Es ist sonst nicht unsere Art, Szene interner preiszugeben, doch in diesem Fall ist die Scharade zu weit getrieben worden.
Was ist geschehen? Der berühmte und infame Antifa e.V., der sonst bezahlte Demonstrantinnen für linke Demos zur Verfügung stellt, hat zur Profilierung der anarchistischen Rigaer Straße in Berlin eine Kunstfigur erfunden, nämlich den vorgeblichen SPD-Politiker und Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, Tom Schreiber. Sicher sagen schon jetzt die Ersten: Moment mal, wie meint ihr das? Der Tom Schreiber ist doch nicht erfunden. Der hat einen eigenen Twitter-Kanal. Es gibt Bilder von ihm. Der sitzt im Abgeordnetenhaus. Der kann nicht erfunden sein. Okay, alles der Reihe nach. Zunächst mal zur SPD, deren Abgeordneter er sein soll. Diese Partei ist derart verstaubt, dass sie die neuen sozialen Medien völlig verschlafen hat. Genau diesen Umstand hat der Antifa e.V., der ja hauptsächlich über Twitter kommuniziert, ausgenutzt und die Figur quasi in den blinden Fleck der SPD hineingesetzt. Um sein Auftreten realistischer zu gestalten, twittert Tom Schreiber auch zur SPD-Fraktion in Berlin und veröffentlicht dabei viele Bilder. Interessanterweise ist er selbst nie im Bild zu sehen. Aber gut, sagen unsere kritischen Stimmen. Sicher würde der Vorgang spätestens im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses durchschaut werden. Der traf sich doch jetzt im Januar, unter anderem um ausführlich über die Rigaer Straße zu sprechen, dem Lieblingsthema von Tom. Pustekuchen. Tom Schreiber existiert nicht, weswegen er natürlich auch nicht daran teilnehmen konnte. Er fehlte in der Sitzung des Innenausschusses und lieferte am Tag vorher eine derart konstruierte Geschichte über Twitter mit, dass sie der von Beate Schäpe im Münchner Prozess alle Ehre macht. So behauptete er, 3 Stunden an der Hochschule für Wirtschaft und Recht referiert zu haben. Und zwar, Trommelwirbel, ja, zu Linksextremismus, Rigaer 94, Liebig 14 und Autonome. Der per Twitter mitgelieferte Beweis, ein paar Fotos, auf denen Auszüge aus dem Verfassungsschutzbericht zu sehen sind. Nun ja, es ist ja nicht so, dass die Einführung dieser Figur nicht mit einem fetten Augenzwinkern geschehen ist. AnhängerInnen des Antifa e.V. konnten bereits zu Anfang den Fake erkennen. Wenn eine Kunstfigur, die hauptsächlich mit schriftlichen Tiraden in Erscheinung tritt, tatsächlich Tom Schreiber genannt wird. Was die Bilder angeht, so geht es dabei um einen Schauspieler, der beim Antifa e.V. eine der höchsten Gehaltsklassen innehat, die der Verein zu bieten hat. Die Figur wurde monatelang minutiös aufgebaut. Dank dessen, dass die Berliner Polizei neuerdings ihr Hauptaugenmerk auf der Rigaer Straße hat und sich die Figur Tom Schreiber durch eine entfesselte und beinahe schon kindliche Fixierung auf diese Gegend auszeichnet, gelang es den Leuten im Hintergrund, den Schauspieler sogar in eine Polizeiaktion mit hineinzuschmuggeln. Die Yes-Men wären sicher stolz darauf gewesen, wüssten sie von diesem Geniestreich. Der Schauspieler ist uns namentlich bekannt, doch um ihn vor eventuellen Racheaktionen aus der SPD zu schützen, entschieden wir uns, den Namen nicht zu veröffentlichen. Ein wenig bekommen wir jedoch auch Mitleid mit dieser Tom-Schreiber-Figur. So wie sie in ihren Äußerungen und Handlungen agiert, erinnert sie stark an die legendäre Simpsons-Folge »Am Kap der Angst«, wo Tingeltangel-Tom versucht, Bart Simpson umzubringen und dabei von einem Fehltritt zum anderen stolpert. Am besten illustriert in der Szene, wo Tom in ein Feld mit liegenden Rechen kommt und jedes Mal, wenn er auf einen solchen tritt, den Stiel ins Gesicht bekommt. Diesem Geist eines sich immer und überall verraten gefühlten Tingeltangel Tom entspringen die kindlichen Rachefantasien, die die Kunstfigur tätigt. Doch war es gerade die Infantilität, die den Kern dieser Figur ausmacht, die uns als Radio auf die Fährte dieses Komplotts brachte. Die Äußerungen sind derart überrissen, dass wir uns wundern, warum es nicht schon früher aufgeflogen ist. Wie wenn der Schreiber twittert, Zitat, gibt es heute schon, neue pathologische Ergüsse aus der Hashtag Rieger, Hashtag Straße 94 oder der Hashtag Linksautonomen, Hashtag Szene in Berlin, Fragezeichen, oder vorher schon, Zitat, wird heute die Hashtag Rieger, Hashtag Straße 94 endlich durchsucht, Fragezeichen, ich hoffe ja, Ausrufezeichen, gibt es schon einen Hashtag Richterbeschluss, Fragezeichen. Am letzten Tweet merkt man aber auch, worum es dem Antifa-EV mit der Kunstfigur Tom Schreiber eigentlich geht. Gleichzeitig die Polizei aufwiegeln und ihr vorgaukeln, da wäre ein strammer Law-and-Order-Politiker nach ihrem Geschmack, aber gleichzeitig auf subtile Art und Weise deren Arbeit konterkarieren, indem auf unschuldig wirkende Weise kleine Fragen gestellt werden, wie gibt es schon einen Richterbeschluss? Im Wissen, dass es einen solchen natürlich nicht gibt. Der Antifa-EV verfolgt mit Tom Schreiber also eine Doppelstrategie. Zum einen geht es um die Selbstdemaskierung bürgerlicher Politik vor den Augen der Allgemeinheit. Zum anderen geht es aber auch um den Schutz der Rigaer Straße. Denn in einem Moment, wo sich schon länger abzeichnete, dass die Repressionsbehörden mit ihren Gefahrengebieten eine Strategie gegen widerständige linke Häuser in Stellung zu bringen drohten, kommt plötzlich dieser Springteufel in Form eines Clowns daher, pusht die polizeilichen Maßnahmen, etwa in Form des vorher zitierten Aufrufs, endlich zu ratzen und sorgt dafür, dass die Polizei in die bereitgestellte Falle der Autonomen hineinbraust. Kein Wunder also, dass sich Millionen von Leuten mittlerweile an den Videos ergötzen konnten, mit denen die HausbewohnerInnen jede einzelne Behauptung der Polizeiführung widerlegen und von dieser sogar einen exklusiven und kostenlosen Aufräumdienst erhält. Unser Resümee daher: Der Antifa-EV spielt ein perfides Spiel. So perfide, dass selbst die engsten Verwandten des Tom Schreiber nicht wissen, dass er eigentlich eine Kunstfigur ist. Wir sind gespannt, wie lange das noch gut geht. Und wir halten Ausschau nach potenziellen weiteren Kunstfiguren. Etwa bei den Grünen. Monika Herrmann vielleicht? Das wäre unglaublich, würde aber so einiges erklären.
Passend zu diesem Beitrag möchten wir gleich beim Thema Rigaer Straße bleiben und bieten euch jetzt noch ein Lied von Geigerzähler, den dieser extra zu den Vorkommnissen rund um das dortige Gefahrengebiet komponiert hat.
Die Ausweise, bitte.
Tina, die wollte nur Schrippen holen. Da hat man ihr einfach die Zeit gestohlen. Was ihr seit kurzem fast täglich geschieht. Sie lebt nämlich im Gefahrengebiet. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet. Wir leben im Gefahrengebiet. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet. Wir leben im Gefahrengebiet. Udo möchte, das kann man doch verstehen, seine Liebste um die Ecke mal besuchen gehen. Jetzt steht er in der Kälte und guckt ganz verliebt und fragt sich, wann er seinen Ausweis wieder kriegt. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, wir leben im Gefahrengebiet. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, wir leben im Gefahrengebiet. Ida hat einen Platzverweis, ihre Wohnung unten drin, was für ein Scheiß. Jetzt schleicht sie sich zu ihrer Arbeit und hat für sowas alles gar keine Zeit. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, wir leben im Gefahrengebiet. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, wir leben im Gefahrengebiet. Olesja lässt ihre großen Kinder kurz allein, da springt das SEK zum Fenster rein. Sie haben Waffen, das ist sehr schön. Man kann die Freude in den Kinderaugen sehen. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, wir leben im Gefahrengebiet. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, wir leben im Gefahrengebiet.
Wir leben Gefahrengebiet. 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 Wir leben Gefahrengebiet.
Wollt ihr das Ganze wirklich verstehen? Solltet ihr uns einfach mal besuchen gehen. Im Gefahrengebiet gibt's manchmal Kaffee und Kuchen. Ihr solltet uns wirklich mal besuchen.
Gefahrengebiet, Gefahrengebiet. Wir leben im Gefahrengebiet. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet. Wir leben im Gefahrengebiet. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet. Wir leben im Gefahrengebiet. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Wie immer begaben wir uns auch in diesem Monat auf die Suche nach der Anarchie. Hierzulande und anderswo. Glücklicherweise mussten wir keine besonders lange Reise auf uns nehmen. Gleich vor der Haustür sozusagen, in der Rigaer Straße, wartet der berühmteste Kilometer Anarchie der heutigen Zeit.
1 Meter Anarchie. 2 Meter Anarchie. 3 Meter Anarchie, 4 Meter Anarchie, 5 Meter Anarchie.
Im letzten Monat drehten sich ja unheimlich viele Nachrichten um diese Straße in Berlin-Friedrichshain. Unter anderem wartete die BZ mit der Schlagzeile
1 Kilometer Anarchie
auf dem Cover auf, während manche anarchistische Gruppen darauf mit dem Hinweis reagierten, wonach
das Plan soll eine Anarchie-Kilometerverlängerung auf 50 Kilometer vorsieht.
Ging es in diversen Medien um die genaue Definition dieses Kilometers. Die Stuttgarter Zeitung etwa schrieb von
Inseln der Anarchie.
Und auch Christoph Lauer, Mitglied der Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, versuchte auf den Zug mit aufzuspringen. Dabei verhätterte er sich jedoch ungemein, als er sagte,
der Einsatz in der Riga war absolut unverhältnismäßig und einer Demokratie, eines Rechtsstaates, unwürdig. Ein Merkmal des Rechtsstaates gegenüber der Diktatur oder Anarchie ist es ja, dass man vor staatlicher Willkür sicher ist.
In einer Gesellschaft, in der es gar keinen Staat gibt, sollen wir nicht vor staatlicher Willkür sicher sein? Und solche Leute sitzen also im Abgeordnetenhaus? Naja, lass uns lieber weiterlaufen.
123 Meter Anarchie, 124 Meter Anarchie, 125 Meter Anarchie. 126 Meter Anarchie.
Wenn wir schon bei Willkürherrschaft sind, harten Tobak finden wir auch auf der Management-Beratungswebseite mittelstand-diemacher.de.
Wenn in der Kaffeeküche weiterhin Anarchie herrscht, dann greifen Sie zu härteren Methoden. Bestrafen Sie Regelverstöße mit Geldbußen. Wer erwischt wird, muss einen festgelegten Betrag in die Kaffeekasse einzahlen. Auch möglich? Verdonnern Sie Querulanten zu einer Woche Küchendienst. So lernen Sie vielleicht was aus Ihren Fehlern.
Es braucht also nicht unbedingt einen Staat, um Leute willkürlich dafür zu bestrafen, dass sie anders denken und vielleicht lieber eine kooperative Küchenorganisierung wünschen.
374 Meter Anarchie, 375 Meter Anarchie, 376 Meter Anarchie.
Na, wir haben noch ein Stück Weg vor uns. Wir werfen einen Blick in den Norden, wo das Hamburger Wochenblatt die Situation in Winterhude beschreibt.
Auch ist zu beobachten, dass Polizei- und Parkraummanagement fast nur bei schönem Wetter aufschreiben. Sobald es regnet, herrscht hier Parkanarchie.
Wir nehmen mal an, dass es um Strafzettel geht. Wir freuen uns jedenfalls, dass bereits das Wetter deutliche anarchistische Impulse setzt. Und bei der üblichen nassfeuchten Wetterlage rund um die Hansestadt sehen wir auch in Bezug auf die Anarchie in der Gegend extrem rosigen Zeiten entgegen.
642 Meter Anarchie, 643 Meter Anarchie, 644 Meter Anarchie, 645 Meter Anarchie, 646 Meter Anarchie, 647 Meter Anarchie.
Nun nähern wir uns langsam dem Ende des Spaziergangs. Zuvor möchten wir jedoch einen Sprung wagen, einen großen Sprung, 100 Jahre zurück. Wir haben das Jahr 1918 und wie der Tagesspiegel schreibt,
Revolution ist nun keine Metapher mehr. Die alte Ordnung des wilhelminischen Obrigkeitsstaats ist aus den Angeln gehoben worden. Es ist ein kurzer Winter der Anarchie und des Dadaismus. Heute Sozialist, morgen Egoist, heute Katholik, morgen Anarchist, notiert Richard Hülsenbeck in seinem Tagebuch. Der Schriftsteller, ein Kautschukartist, Zitat von Martin Mittelmeier, kommt 1917 aus Zürich nach Berlin, um dort Dada zu installieren. Kann es eine bessere Hauptstadt der Bewegung geben als Berlin mit seinen immer zynischer gewordenen Kaffeehausliteraten?
Tja, Anarchie, Berlin und Dada. Dada trinken wir ein.
Zugegebenermaßen etwas überfordert sind wir mit einer ganz neuen Taktik der Anarchie. Sie nutzte die programmiertechnischen Fähigkeiten des britischen GCHQ und der NSA, um das Programm mit dem etwas unverblümten Codenamen
Anarchist
zu entwickeln und zu verbreiten, das israelische Überwachungsdrohnen überwacht. Das berichtet The Intercept. Und um schnell jeglichen Interpretationen aus dem antideutschen oder dem antiimperialistischen Lager aus dem Weg zu gehen, beschleunigen wir doch einfach unsere Schritte und sagen:
Bis zum nächsten Mal hier bei Wo herrscht Anarchie?
996 Meter Anarchie, 997 Meter Anarchie, 998 Meter Anarchie, 999 Meter Anarchie, 1000 Meter Anarchie.
Auch diesen Monat haben wir wieder für euch im Internet gestöbert und eine interessante Seite zutage befördert.
Wer kennt das nicht? Da will Mensch seinen Computer verschlüsseln und sicher im Internet unterwegs sein, hat aber keine Ahnung, wo am besten damit anzufangen ist. Dieses Problem löst die Seite securityinabox.org. Ihr findet dort nicht nur detaillierte Anleitungen zur Nutzung bestimmter Programme, die die Nutzung eurer Computer und Telefone sicherer machen, sondern auch Hilfestellung zur physischen Sicherheit eurer Geräte oder dem Schutz vor Viren und Trojanern. Anleitungen gibt es für Windows, Mac und Linux. Auch der sichere Umgang mit Social-Media-Plattformen wird thematisiert. Anschauliche Beispiele für die Verwendung der verschiedenen Tools werden ebenfalls mitgeliefert. In Zusammenarbeit mit Menschenrechtsgruppen aus dem Nahen Osten sowie Nord- und Zentralafrika wird die Bedeutung von Informationssicherheit für AktivistInnen verdeutlicht. Die Webseite ist leider nicht in Deutsch verfügbar, dafür aber zum Beispiel in Englisch, Spanisch, Russisch, Persisch, Arabisch und einigen anderen Sprachen.
Wir können es auch nicht ändern, aber der Podcast ist jetzt leider zu Ende. Denkt dran, dass wir neben dem Podcast regelmäßig andere Beiträge veröffentlichen auf Deutsch, Spanisch und Englisch, die ihr einfach auf unserem Blog unter aradio.blogsport.de findet. Feedback und Kommentare, über die wir uns immer sehr freuen, könnt ihr uns schicken über den Blog oder einfach an die E-Mail aradio-berlin@riseup.net. So, dann auf jetzt. Die Anarchie wartet.
De moment, tot està ple de gent, hem pujat per les parets, onades de xoc contra el vent. Encara no tinc cara, tinc la testa, i està per a la festa. Està per a la festa. I està per a la festa. Està per a la festa. Passar de tot, he quedat fet.